Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Ein tschechisches Ahoi an alle unsere Hörer. Hallo also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Und die ist wieder ziemlich voll. So berichten wir heute über die Entstehung eines besonderen Films. Des ersten Films über den Prager Studenten Jan Palach, der sich im Jahr 1969 aus Protest gegen die Besetzung seines Landes durch die Sowjetarmee selbst verbrannt hat. Unser Sprachkurs steht dann im Zeichen des Internationalen Frauentags. Doch zunächst zurück in die Geschichte. Wer Theresienstadt oder Theresien hört, denkt zuerst an das Ghetto bzw. an das KZ. Dieser traurigste Teil in der mehr als 200-jährigen Geschichte des Ortes reicht allein für eine eigene Darstellung. Die beiden Journalisten Uta Fischer und Roland Wildberg haben nun aber die gesamte Historie von Theresienstadt in einem Buch dargestellt. Von der Gründung der Festung, die am Reißbrett entworfen wurde, bis zum Hochwasser im Jahr 2002. Es ist das erste Buch seiner Art auf Deutsch und heißt Theresienstadt – Eine Zeitreise. Für eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte hören Sie nun ein Gespräch mit Uta Fischer. Das Interview habe ich diese Woche mit ihr geführt.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Frau Fischer, Sie haben zusammen mit dem Journalisten Roland Wildberg ein Buch über Theresienstadt geschrieben. Sie konzentrieren sich dabei nicht nur auf die Nazizeit, sondern stellen eben die gesamte Geschichte des Ortes bzw. der Festung dar. Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen und an wen richtet sich Ihr Buch?
Ja, die Geschichte zum Buch hat tatsächlich eine lange Vorgeschichte. Ich glaube, das liegt jetzt ungefähr 14 Jahre zurück. Ich war damals noch Studentin und habe an einem Workshop für Stadtplaner teilgenommen. Und diese Begegnung mit dem Ort und der Geschichte, das war für mich sehr prägend und letztendlich auch wegweisend. Ich habe dann zunächst im Rahmen meiner Diplomarbeit mich mit der Problematik der Konversion in Theresien beschäftigt, also der Umnutzung der militärischen Liegenschaften vor Ort. Und später dann im Auftrag Planung für die Umnutzung von Kasernen in Theresien erarbeitet und am Ende entstand dann die Idee zum Buch, was jetzt ja letztendlich vorliegt.
Und an wen richtet sich Ihr Buch?
Natürlich an jeden, der sich grundsätzlich für die Geschichte Theresienstadts interessiert. Speziell würde ich aber sagen, ich empfehle sehr Lehrern und Dozenten, die eine Reise oder eine Studienfahrt nach Theresien vorbereiten, aber auch für den Aufenthalt vor Ort. Also das Buch hat ja zwei Aspekte. Das eine ist Geschichtsbeschreibung und das andere, das ist, sage ich mal, das Herzstück des Buches, das sind zwei Spurensuchen. Die konzentrieren sich ja einmal auf die Geschichte der Festungszeit und dann einmal auf die Ghettozeit. Also mit dieser Spurensuche, mit dem Kapitel in der Hand, kann man dann wirklich vor Ort eine Menge entdecken und erfahren. Und das geht dann über trockene Geschichtsberichterstattung hinaus, also weil wir haben einen sehr großen Schwerpunkt darauf gelegt, das so anschaulich wie möglich zu machen, dass man wirklich ein Gespür, eine Ahnung bekommt, wie das Leben dort war, was dort stattfand.
Wenn wir jetzt mal chronologisch vorgehen, Theresienstadt war ja zuallererst eine Festung. Warum entstand sie und warum an diesem Ort in Böhmen?
Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Also 1740 kam Friedrich II. An die Macht und schon 6 Monate nach seiner Krönung annektierte er die österreichische Provinz Schlesien. Das war also damals der erste von 3 Kriegen um die Vorherrschaft. Und in diesen schlesischen Kriegen hatten die Habsburger immer ein Problem. Und zwar konnten sie die Preußen an der Grenze nicht aufhalten. Sie sind also jedes Mal in etwa auf den gleichen Wegen erst ins Landesinnere eingedrungen und dann quasi weiter nach Prag und Wien vormarschiert. Und als dann 1763 Maria Theresa endgültig Schlesien abtreten musste, stand eigentlich schon fest, da muss was passieren. Jetzt war die Staatskassen damals aber leer und es entbrannte dann zunächst ein langjähriger Federkrieg der Generäle, wie man jetzt das Verteidigungssystem in Böhmen verbessern könnte. Und irgendwann mal, da kam dann Josef II. Ins Spiel, 1765 wurde er ja Mitregent, setzte er sich vehement für eine Reformierung auch des Verteidigungssystems im Habsburger Reich und vor allem in Böhmen ein. Und es wurde dann auch entschieden, zunächst die Festung Königgrätz zu modernisieren, aber es fiel dann auch die Entscheidung zum Bau zwei neuer Festungen, also zwei komplette Neuanlagen. Das ist zu dieser Zeit einmalig gewesen. In Europa gibt es keine vergleichbare Entscheidung oder Realisierung solcher Neubauten. Und die zweite Festung, das war im Theresienstadt. Und sie bekam eine besondere strategische Bedeutung, zuteil, weil nämlich Theresienstadt direkt an der Fernstraße Dresden-Prag lag und außerdem noch an der Elbe-Eger-Schleife. Also die Preußen sind damals die Fernstraße langgegangen, haben diese als bequeme Passage benutzt und haben außerdem auch noch Munition, Kanonen und Nachschub auf der Elbe ins Landesinnere transportiert. Und diese Geschichte, die sollte sich einfach nicht noch einmal wiederholen.
Aber die Festung hat ja dann nie den Ernstfall erlebt. Warum sind denn die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Folge an Theresienstadt vorbeigegangen?
Ja, also die Festung Theresienstadt, aber natürlich auch die anderen Festungen in Böhmen, die waren im Prinzip 20 Jahre nach der Fertigstellung bereits veraltet. Also die Waffentechnik und Strategie, die hatten einfach gewaltige Fortschritte gemacht. Und die kriegerischen Auseinandersetzungen spielten sich damals in der Regel außerhalb von Festungen ab. In 1866 war quasi nur ein kleines Scharmützel gewesen, obwohl die Festung freilich in Verteidigungszustand gebracht wurde, fand dort wirklich nichts statt. Also es kommt hinzu, dass die Straßen und die ganze Infrastruktur, die war damals schon so weit entwickelt, die Soldaten zogen dann einfach über andere Verkehrswege einfach an der Festung vorbei.
Mhm. Wie viel ist denn heute noch von diesem ursprünglichen Festungsbau zu sehen und vielleicht, was macht diese Festung so besonders?
Mit Theresienstadt ist insofern ein Glücksfall. Sie ist nahezu vollständig erhalten. Nicht nur die Festungsanlagen an sich, sondern auch die in die Festung eingebettete spätbarocke Idealstadt. Und das ist also wirklich ein einzigartiges Beispiel für die Ingenieurbaukunst des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Zu der Festung gehören auch noch zwei ganz besondere Sachen. Das eine ist ein unterirdisches Minensystem. Das hat eine Länge von insgesamt 29 Kilometern, sollte die Festung zusätzlich schützen. Und ein ausgetüfteltes Schleusensystem sollte ungefähr zwei Drittel der Festung schützen. Und dafür war es notwendig, ein komplett neues Flussbett anzulegen. Also wer heute in Theresien auf der Brücke über der Neuen Eger steht, da kann sich das kaum vorstellen, dass das ein komplett neu angelegtes Flussbett ist. Also das hat man damals gemacht, auf einer Länge von 4 Kilometern. Eine gewaltige Anstrengung war das. Und in dieser Brücke wurde dann eine Hauptschleuse eingerichtet, mit der konnte man das Wasser stauen. Und das gestaute Wasser konnte dann über ein kompliziertes Schleusensystem, was zum Teil unterirdisch ist, in die Gräben der Festung geleitet werden, aber auch große Flächen außerhalb der Festung konnten geflutet werden. Das machte man oder das hätte man gemacht, um den Feind so weit wie möglich außerhalb der Festung zu lassen. Und nur auf der Seite, wo man das Wasser quasi nicht einsetzen konnte zu Verteidigungszwecken, dort wurde ein unterirdisches Minensystem eingerichtet und das ist also auch noch fast vollständig erhalten.
Theresienstadt kennt man auch als Gefängnis, spätestens als die Gestapo es genutzt hat. Welche Personen wurden aber vor der NS-Zeit dort inhaftiert?
Da fällt mir erstmal der berühmteste Häftling Theresienstadts ein, das ist Gavrilo Princip. Er ist ja derjenige, der quasi verantwortlich gemacht wurde mit anderen Mittätern für das Attentat von Sarajevo. Und er saß ja dort ein, gemeinsam mit noch zwei anderen Mittätern. Und diese Haft ging ja ein Gerichtsverfahren vorweg. Er wurde quasi begnadigt zu 20 Jahren Festungshaft. Ursprünglich sollte er nämlich zum Tode verurteilt werden. und saß denn dort mehrere Jahre ein. Jetzt muss man sich vorstellen, also die Zelle ist bekannt, das ist die Zelle Nummer 3. Die war feucht, kalt, dunkel. An seinem Fuß war eine 20 Kilo schwere Eisenkugel angebracht. Also er konnte sich auch überhaupt nicht bewegen. Und unter diesen Bedingungen starb er dann also auch, beziehungsweise erkrankte zunächst an Tuberkulose und starb dann letztendlich auch. Im Ersten Weltkrieg war dann die kleine Festung, also auch Lager für Kriegsgefangene. Und die Geschichte des Gefängnisses setzt sich ja dann fort, also bis 1948.
Am häufigsten wird der Name Theresienstadt ja mit dem Ghetto verbunden, das die Nazis an dem Ort errichten ließen. Im vergangenen Jahr war der 70. Jahrestag des ersten Transports von Juden aus Prag nach Theresienstadt. Sie haben sich dem Thema unter anderem auch mit Porträts von Opfern und Tätern genähert. Gibt es ein Schicksal, das Sie besonders bewegt hat?
Ja und nein. Also Roland Wildberg und ich, wir haben im Laufe der Recherche natürlich sehr viele Schicksale gelesen und jedes für sich geht einem irgendwo nahe. Aber ich möchte jetzt hier kein spezielles herausheben. Besonders nahe geht mir aber eine Häftlingsgruppe, und zwar sind das die Alten, die ab 1942 ins Ghetto kamen. Die kamen in der Regel aus Österreich und Deutschland. Denn über ihr Schicksal ist, sage ich mal, nicht sehr viel bekannt. Da gibt es also nur wenig Aufzeichnungen, aber man weiß um die Lebensbedingungen vor Ort. Da das Ghetto damals ja ohnehin schon total überfüllt war, mussten sie notgedrungen auf den Dachböden untergebracht werden. Und da gab es überhaupt nichts. Also es gab dort keine Isolierung, es gab also keinen Schutz vor Kälte, wie auch vor Sommerhitze, kein Licht, kein Wasser, es gab nicht mal irgendwelche Matratzen. Und dort lebten sie also zusammengepfercht, dafür gab es aber Unmengen von Ungeziefer und die Krankheiten grassierten dann extrem schnell und viele starben dort innerhalb kürzester Zeit. Man muss dazu sagen, dass diese Menschen ja eine Reise angetreten haben, um in einen Kurort zu fahren. Also viele haben geglaubt, dass sie dort ohne Repression einen ruhigen Lebensabend verbringen können und waren dann umso schockierter, als sie dann wahrnehmen mussten, was dort wirklich los ist. Also diese Schicksale, das ist eine sehr spezielle Geschichte und das ist, muss man leider sagen, wird auch viel zu selten benannt. Und wer die Bilder von Beatrich Fritter kennt, der kriegt vielleicht eine Vorstellung, wie diese Verhältnisse war. Und davon haben wir auch ein paar Bilder im Buch, die das verdeutlichen, denn Fotos gibt es ja nicht.
Sie haben, wie Sie gesagt haben, ja Spurensuche betrieben und das macht auch einen Teil, einen wichtigen Teil Ihres Buches aus. Was kann man denn in Theresienstadt heutzutage noch erkennen aus der Zeit des Holocausts?
Naja, Theresienstadt ist ja ein besonderer Fall als Lager, denn wir haben es ja nicht zu tun mit einer klassischen KZ-Architektur, wie wir es in Sachsenhausen beispielsweise haben, wo eigens dafür ein neues Lager errichtet wurde. Theresienstadt ist ja eine Stadt gewesen, die zwangsausgesiedelt wurde und man hat daraus quasi ein Riesengefängnis gemacht. Und diese Spuren sind natürlich alle noch da, weil die Stadt existiert ja noch. Das heißt, wir haben die Gebäude, wo die Menschen lebten, wo sie litten, das ist alles noch da. Und wer genau hinschaut, der wird auch finden, dass in den Gebäuden oder an einzelnen Gebäuden sogar noch einzelne Spuren zu finden sind. Ich hatte das große Glück, dass ich in manche Gebäude gehen konnte, sowohl in Kasernen als auch in Bürgerhäuser. Und das ist unglaublich, was dort noch zu finden ist. Also wir haben dort gefunden Verschläge, wir haben Nägel gefunden, Porzellanisolatoren, ganz wunderbare Wandmalereien, die zum Teil sogar Künstler offenbar gemalt haben. Das bleibt natürlich ein gewisses Geheimnis, muss ich sagen, weil jeder Besucher, der nach Theresienstadt kommt, ja freilich nicht diese Sachen sehen kann. Aber man sollte es wissen, dass das alles noch da ist.
Frau Fischer, haben Sie vielen Dank für das Interview.
Ich danke auch.
Wir machen einen Schwenk weg von Theresien und seiner Geschichte hin zu unserem Sprachkurs. Diesmal werden Sie zusammen mit Markéta Kachlíková und Irina Viernochová die Frau suchen. Sie hören eine Wiederholung vom Freitag.
Unter diesem Motto steht Ihr heutiger Sprachkurs. Anlässlich des Internationalen Frauentags,
Mezinárodní den žen,
der am 8. März gefeiert wurde, ist die heutige Ausgabe von Tschechisch gesagt eine Widmung an die Frau.
Žena.
Die Frau,
žena,
ist ein weiblicher erwachsener Mensch. Das Weib heißt auf Tschechisch
ženská,
und das klingt häufig genauso abfällig wie im Deutschen. Die Verkleinerungsform für eine Frau lautet
Ženuška.
Dies klingt aber ziemlich veraltet. Dasselbe gilt auch für
Žínka,
was nur noch im Begriff Waldnymphe,
Lesní Žínka,
lebendig ist. Ansonsten Achtung,
Žínka
bezeichnet in einer weiteren Bedeutung auch einen Waschlappen. Weibliche Kinder und Jugendliche sind Mädchen. Im Tschechischen gibt es gleich mehrere Möglichkeiten dafür.
Holka, dívka, děvče.
Beziehungsweise verkleinernd.
Holčička, dívenka, děvčátko.
Frau wird in der deutschen Sprache auch als eine Anrede für Frauen verwendet und steht oft in Verbindung mit dem Namen. Im Tschechischen nutzt man in diesem Fall allerdings nicht
žena,
sondern
paní.
Frau Neumann ist also
paní Neumannová
mit dem typischen Suffix für den Frauenfamiliennamen.
Ova. Paní.
Ist des Weiteren eine verheiratete Frau. Diese wird auch bezeichnet als
manželka,
Ehefrau oder einfach nur als Frau.
Žena.
Wie etwa meine Frau.
Moje žena.
Unverheiratete Mädchen und Frauen nennt man Fräulein.
Slečna.
Diese Bezeichnung verschwindet allmählich aus der Alltagssprache, wird aber doch noch mehr verwendet als im Deutschen. Eine erhabene Bezeichnung für eine Frau ist Dame.
Dama.
Frauen und Damen werden uns auch beim nächsten Mal begleiten. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Sprachkurs gestaltet hat wie immer Markéta Kachlíková. Die international renommierte polnische Filmregisseurin Agnieszka Holland kann bereits auf ein umfangreiches Werk zurückblicken. Demnächst soll ein weiterer Spielfilm hinzukommen. Die dreimal für den Oscar nominierte Künstlerin hat das Angebot angenommen, einen Dreiteiler über die Ereignisse des Jahres 1969 nach der Selbstverbrennung des Studenten Jan Palach in Prag zu drehen. Die Dreharbeiten zu dem Film mit dem Titel Der brennende Dornbusch sollen im März beginnen. Produziert wird der Film vom privaten Fernsehsender HBO Tschechien auf Grundlage eines tschechischen Drehbuchs. Ausführliche Informationen über den Spielfilm wurden kürzlich auf einer Pressekonferenz in Prag präsentiert. Jitka Mládková war dabei und berichtet in einer neuen Ausgabe des Kultursalons.
Jan Palach, Student der Philosophischen Fakultät, zündete sich am 16. Januar 1969 auf dem Prager Wenzelsplatz selbst an. Mit der Selbstverbrennung wollte er gegen die sowjetische Okkupation der Tschechoslowakei im August des Vorjahres demonstrieren und die Bevölkerung des Landes wachrütteln. Doch dies gelang nicht. Stattdessen festigte mit Hilfe aus Moskau ein reformfeindlicher Flügel der tschechoslowakischen Kommunisten seine Macht. Dies sollte für die nachfolgenden 20 Jahre auch so bleiben. Den von ihr eingeschlagenen politischen Kurs nannte die Partei euphemistisch Normalisierung. Das Trauma des Landes, verbunden mit den tragischen Ereignissen von 1968 und 1969, soll nun zum ersten Mal im Spielfilm bearbeitet werden. Über 40 Jahre nach den Ereignissen und 22 Jahre nach der politischen Wende von 1989. Warum hat es so lange gedauert? Agnieszka Holland.
No, ciężko mi jest, ale ja sądzę, że to jako wszechobecny jest, że...
Schwer zu sagen. Meiner Meinung nach steckt dahinter das weit verbreitete Phänomen, dass viele Leute keine Lust hatten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber auch die Dokumentarfilmemacher hatten es lange Zeit hierzulande nicht leicht. Ich habe Freunde unter ihnen und sie haben mir erzählt, wie sehr sie um Unterstützung, Geld und Interesse ringen mussten. Mir scheint, die meisten Menschen wollten nach dem Fall des Kommunismus erst einmal schnell vergessen. Man wollte sich nicht an jene Zeit zurückerinnern und auch nicht daran, wie konform man selbst war oder wie man versagt hat. Das macht kaum jemand gerne. Daher musste eine neue Generation von Filmemachern ohne Erfahrungen mit dem Kommunismus heranwachsen, die mit Mut und Neugier die Wahrheit über dieses Thema auf eine interessante Weise darstellen wollen.
Das Drehbuch zum geplanten Film stammt aus der Feder eines jungen tschechischen Filmhistorikers. Die polnische Regisseurin, die seit Jahren zwischen Europa und den USA pendelt, hatte persönliche Gründe, sich des Drehbuchs anzunehmen. Im gewissen Sinne kehrt sie damit nach Tschechien zurück. Sie selbst nennt es eine ungewöhnliche Rückreise in die Vergangenheit, verbunden mit ihrer tschechoslowakischen Erfahrung. In der Zeit um 1968 studierte Agnieszka Holland Regie an der Filmhochschule in Prag und lebte das turbulente Geschehen jener Zeit hautnah.
Kurz nach meinem Abitur kam ich nach Prag. Damals war ich noch nicht ganz 18 Jahre alt. Ich verbrachte 5 Jahre hier. Es sind die wichtigsten Jahre für die Formung eines jungen Menschen im gesellschaftlichen, künstlerischen und kulturellen Sinn. Ich habe mich hier auch verliebt und geheiratet. Außerdem hatte ich auch viele Erlebnisse in der politisch unglaublich interessanten Zeit des Prager Frühlings 1968, die mit der sowjetischen Okkupation zu Ende ging und auf die sogenannte Normalisierung folgte. Damals habe ich mich auch in der Studentenbewegung engagiert und wurde festgenommen. Diese ereignisreiche Zeit ist für mich tatsächlich zum eisernen Fonds meines Vorstellungsvermögens und meiner Lebenserfahrung geworden. Das schlägt sich auch darin nieder, was ich mache, wie ich das mache und wie ich die Menschen und die Welt betrachte. Meine polnische Erfahrung hat sich mit der tschechischen gepaart, aber auch mit der slowakischen, weil ich mich genauso für die slowakische Kultur und Sprache interessiert habe.
Im Film wolle sie sich, so Holland, um eine Aktualisierung des damaligen Geschehens bemühen. Zugleich wolle sie sich auf das konzentrieren, was von damals heute noch für die Gesellschaft wichtig ist, allerdings ohne besserwisserisch zu sein.
Ich mache es nicht wie eine Jeanne d'Arc, die glaubt, die Wahrheit über die kommunistische Zeit in die Welt zu tragen. Meine Motivation ist viel bescheidener. Ich glaube, dass ich auch etwas Persönliches zur Handlung des Films beitragen kann. Hinzu kommt etwa auch, dass ich eine erfahrene Filmemacherin bin, die nicht nur ein paar Spielfilme fürs Kino, sondern auch Folgen für, sagen wir, qualitativ hochwertige Fernsehserien gedreht hat. Kurzum, meine persönliche und professionelle Erfahrung dürfte zu einer entsprechenden Bearbeitung des vorliegenden Filmstoffes beitragen.
Ihr Hauptziel sei es, einen guten Film zu machen, so Agnieszka Holland. Dazu dürfte aber auch, wie Sachkundige hervorheben, das Drehbuch des 27-jährigen Stepan Hulík maßgeblich beitragen. Palachs tragische Geste sei für ihn keine bloße Vergangenheit, sondern eine Herausforderung zum Nachdenken, sagte der studierte Filmhistoriker bei der Pressekonferenz in Prag.
Ich kann eigentlich nicht mehr sagen, was am Anfang stand und was mich genau motiviert hat. Bestimmt war es die Faszination für Palachs Tat. Einerseits hat sie mich als Ausdruck einer unegoistischen Liebe tief gerührt, andererseits macht sie mir Angst. Die Spannung zwischen der Rührung auf der einen Seite und der Angst vor dem, wozu ein Mensch bereit ist, auf der anderen Seite, war für mich sehr interessant. Das wollte ich vor dem historischen Hintergrund erfassen. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass sich diese Tat nicht nur auf die Vergangenheit bezieht, sondern dass es ebenso ein bedeutendes Thema für unsere Gegenwart sein kann. Etwa im Sinne der Frage, wie und inwieweit man sich im heutigen Zeitgeschehen engagieren sollte. Jan Palach hatte keine Angst und engagierte sich. Das fand ich inspirativ und auch sinnvoll, das zu erzählen.
Die zentrale Figur des Films Der brennende Dornbusch ist nicht, wie man vielleicht glauben könnte, Jan Palach. Das Konzept sieht vor, dass ein Schauspieler in Palachs Rolle nur kurz und auf Distanz von der Kamera erfasst wird. Ansonsten werden Originalaufnahmen von ihm verwendet. Bei den Recherchen zu seinem Drehbuch konnte sie Hulig mit bisher weniger bekannten Umständen von Palachs Tat vertraut machen und entschied sich, auf diesen die Filmhandlung aufzubauen.
Schon im Februar 1969 trat der kommunistische Abgeordnete Willem Novy mit einer absurden Behauptung auf. Palach soll als Agent eines ausländischen Nachrichtendienstes tätig gewesen sein und hätte sich mit sicherem Benzin, sogenanntem kalten Feuer, übergießen sollen. Doch Palachs Kumpel hätten ihm heimlich echtes Benzin untergeschoben. Das war natürlich absoluter Nonsens. Alle wussten es, zuckten aber nur mit den Achseln. Palachs Mutter entschied sich, den Abgeordneten Novy vor Gericht zu verklagen, musste aber lange nach einem Anwalt suchen. Letztlich nahm sich Dagmar Bureschowa der Sache an. Unser Film erzählt von dieser tapferen Frau, die ahnen musste, dass sie keinen Sieg im Gerichtsprozess davontragen konnte. Im Gegenteil, sie muss sich darüber im Klaren gewesen sein, dass sie sich selbst und ihre Familienangehörigen existenziell gefährdete. Das Happy End kam erst nach 1989, als Dagmar Bureschowa erste Justizministerin in der befreiten Tschechoslowakei wurde. Die Geschichte hat damit einen besonderen Bogen gespannt.
Von Huligs Drehbuch fühlte sich Agnieszka Holland ihren eigenen Worten nach sofort angesprochen. Mit unüberhörbarer Sympathie spricht die namhafte Regisseurin allerdings über das ganze Team, mit dem sie an der Realisierung des neuen Films zusammenarbeitet.
Wissen Sie, als ich das Drehbuch bekommen habe, hatte ich zunächst keine Ahnung, dass es von so einem jungen Autor stammt. Oder dass auch die drei Filmproduzenten so jung sind. Beim Lesen war ich sehr überrascht über die wahrheitsgetreue Darstellung der Zeit nach dem Januar 1969. Zum Inhalt hatte ich sehr wenige Anmerkungen. Als eines der wenigen Beispiele erinnere ich mich daran, dass im Text die Rede von einer vollautomatischen Waschmaschine war. Die hat damals kaum jemand besessen. Und wenn, dann hat die Waschmaschine anders ausgesehen als heute. So etwas muss aber einer, der in jener Zeit nicht gelebt hat, natürlich nicht unbedingt wissen. Was die historischen Fakten sowie die Psychologie und Motivation der Filmprotagonisten oder auch die Art ihrer Reaktion anbelangt, das war von Anfang an wahrheitsgetreu und sehr einfühlsam verfasst. Sogar mit einer gewissen Weisheit und ohne Beurteilung. Erst dann, als ich Stepan Hulig begegnete, war ich ziemlich überrascht. Ja, es gibt so etwas wie künstlerisches Einfühlungsvermögen. Stefans Drehbuch ist ein Beweis dafür, dass man nicht immer etwas erleben muss, um die tiefere Wahrheit eines Ereignisses zu spüren.
Die Premiere der dreiteiligen Filmserie Der brennende Dornbusch ist für 2013 vorgesehen. Bei der Prager Pressekonferenz wurde auch das Geheimnis um die Rollenbesetzung gelüftet. Zumeist handelt es sich um bekannte tschechische Schauspielerinnen und Schauspieler, die jetzt vor der Aufgabe stehen, die Vorgaben des Autorenteams umzusetzen. Der Produzent der Fernsehkanal HBO ist davon überzeugt, mit dem historischen Thema nicht nur das Publikum in Tschechien, sondern auch in anderen Ländern ansprechen zu können.
Im Übrigen, interessant ist, dass das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen zuvor das Drehbuch von Hulig abgelehnt hatte. Und damit geht unsere heutige Sendung zu Ende. Noch einmal der Hinweis, auch ein Blick auf unsere Webseiten lohnt sich, falls Sie nicht ohnehin schon dort sind. Unter www.radio.cz finden Sie regelmäßig aktualisierte Nachrichten aus und über Tschechien sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.
Posloucháte vysílání Rádia Praha.